Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Lia Blue aus Rostock. Lia Blue ist Solokünstlerin und hat sich den Umgang mit Synthesizer und Produktionssoftware selbst erarbeitet. In ihrem Homestudio entstehen Songs, die schwerelose Melancholie mit elektrisierender Energie vereinen. Lia Blue steht für Authentizität, Diversität und Inklusion. Ihre Konzerte sind Safe Spaces, in denen alle Menschen willkommen sind. So werden ihre Auftritte zu einem kollektiven Erlebnis, bei dem sich die Grenzen zwischen Künstlerin und Publikum auflösen.
Hallo Lia Blue, voll schön, dass du hier bist. Ich bin sehr gespannt, dich kennenzulernen. Ich habe mir schon ganz viel von dir angeschaut und angehört und jetzt bist du wirklich hier, voll cool.
Ja, ich find's auch richtig, richtig schön, hier zu sein bei dir. Schön, dass wir uns so kennenlernen auf diese Art und Weise.
Wie würdest du denn selbst deine Musik beschreiben? Wenn jemand jetzt gar nicht weiß, was du so machst, was beschreibst du da? Was sagst du als erstes?
Als erstes würde ich sagen, dass es Elektropop ist, der aber hier und da mal ein bisschen von der Struktur abweicht, die wir so kennen, weil ich dann eben das mache, wo mein Herz mich gerade hinführt. Und dann kann es eben auch mal von diesem klassischen Schema abweichen, dass es mit einem Refrain vielleicht schon anfängt, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, 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 100 Mal. manchmal ist es ja so in der Popmusik, ne?
Ja.
Also da weiche ich gerne mal ab und versuche teilweise auch wirklich in die Songs so was Unvorhersehbares mit einzuspeisen, dass er beispielsweise total ruhig beginnt und am Ende dann so ein Feuerwerk, so eine Explosion ist. Mhm. Das liebe ich in meiner Musik, dass ich das da ausleben kann. Es ist bunt, es ist tiefgründig. Ich rede sehr offen über Themen, die mich beschäftigen. Ich verarbeite Dinge darin, die mich belastet haben und versuche dem dann so eine positive Wendung zu geben. Ich lebe mich dabei dann nicht nur am Text aus, sondern eben auch in der Gestaltung der Sounds. Also ich spiele sehr gerne Gitarre und dann reicht eben nicht für mich, da so eine Gitarre reinzuzimmern, sondern die muss halt so eine Fläche und Atmosphäre erschaffen, um alles zu unterstreichen, was ich da eben singe.
Da kommen wir auch nachher auf jeden Fall noch zu, wie du eigentlich Songs baust und was du dafür alles benutzt. Hast du denn einen musikalischen Background oder hast du eine Ausbildung dahingehend?
Keine Ausbildung, nein. Also bei mir ist das so, dass ich früher mal im Chor gesungen habe. Da fing das dann an, dass ich meine Stimme gefunden habe. Das ist aber auch das Einzige, was ich so an Ausbildung mitbekommen habe. In der, ich glaube, 9. Klasse war das damals. Da haben wir so eine Stimmbildung gehabt als, ich glaube, damals hieß das AG. Heute würde es Wahlpflichtkurs heißen. Das habe ich gemacht, daraus ist dann ein Chor entstanden, da habe ich auf jeden Fall auch das eine oder andere mitbekommen für die eigene Stimme und die Entwicklung. Aber darüber hinaus, Akkordeon spielen habe ich früher mal gelernt, aber cool. Das ist auch das Einzige.
Okay, das ich heißt, alles, was du heute machst, hast du dir komplett selber angeeignet?
Ganz genau. Ich habe irgendwann mal mir ein Buch zum Gitarrelernen gewünscht, also so typisch Akkordgeschrabbel. Mhm. Das konnte ich dann. Ist bei mir aber meistens so, wenn ich irgendwas auf diese Art und Weise lerne, dann habe ich da nach vielleicht 2 Wochen keinen Bock mehr drauf. Und dann werfe ich das in die Ecke und denke mir dann so, nein, ich will das machen, wonach mir ist und nicht, was mir ein Buch vorschreibt. Mhm. Und deswegen bin ich wahrscheinlich immer wieder dahin zurückgekommen, dass ich mir zum Beispiel auch Tutorials angucke, wie was funktioniert, wie ich meinen Synthesizer baue. Und breche den dann nach 10 Minuten ab, weil ich so denke, nee, okay, ich weiß jetzt die Grundsätze, ich weiß, wo welche Knöpfe sind und jetzt probiere ich mich selbst aus. Und Geil. Nur so kommt man ja dann auch irgendwann auf die Spur, wo man seine eigenen Sounds irgendwie kreiert, die keine anderen Menschen haben. Mhm.
Wie ist denn Lia Blue entstanden? Soweit ich weiß, gibt's dich als Solokünstlerin seit 2015.
Genau, das war damals so, dass ich in der Zeit in der Klinik war und auch nicht so richtig wusste, wie es weitergeht. Also es war tatsächlich so, dass ich damals nicht selbstständig laufen konnte, nicht selbstständig essen konnte, alles sowas. Und dann von hier, also ich wohne im Dachgeschoss, dann auch ja gar nicht mehr rausgehen konnte ohne Hilfe. Und dann bin ich in die Klinik und als ich dann da war, hat sich ziemlich schnell meine Band aufgelöst, weil die natürlich für sich wahrscheinlich auch Sicherheiten brauchten und das nicht so richtig einschätzen konnten, so wie ich, wie es dann weitergeht. Und das hat mir aber dann natürlich, weil ich in dem Moment ja auch was ganz Tolles verloren habe, komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Noch mehr, als ja schon sowieso war.
Darf ich kurz fragen, war das was Körperliches bei dir oder was Psychisches oder
psychisch,
beides?
Psychisch, also neurologisch wurde das abgeklärt, schon ein paar Jahre im Voraus. Ich denke mal, das lag vor allem auch daran, dass ich das Medikament, was ich damals bekommen habe, von meiner Psychiaterin nicht ganz so vertragen habe, beziehungsweise ich denke mal, weil ich grundsätzlich so eine Abneigung zu Medikamenten habe, dass irgendwie mein Unterbewusstsein das abstoßen wollte oder nicht zulassen wollte, wie auch immer. Und dann ging es halt, je länger ich das genommen habe, immer weiter bergab. Als ich das dann abgesetzt habe in der Klinik, ging es mir dann von heute auf morgen auch wirklich besser. Aber die Band war ja trotzdem weg. Und ich habe dann gedacht, dass ja, dass es schon ziemlich traurig ist, jetzt wieder komplett alleine mit meiner Akustikgitarre dazustehen, keine Synthesizers, keine Drums mehr zu haben, keine E-Gitarre. Dass ich dann gedacht habe, okay, ja, was wir jetzt irgendwie zu dritt geschafft haben, schaffe ich auch alleine.
Ha.
Also okay. Für mich war das so wie, okay, ich habe jetzt laufen gelernt und jetzt geht's los. Ich kann jetzt gerade wieder selbstständig aus der Klinik rausspazieren. Ich hatte in meinem Zuhause, also wenn ich so zeige, dann zeige ich auf mein anderes Zimmer in der Wohnung. Da stand ein Kleiderschrank und ich hatte kein Schreibtisch für die Musik, also habe ich mir meine Schranktür abgebaut, habe das auf meinen Keyboardständer gelegt, habe dann das Keyboard da oben drauf gestellt, Laptop drauf und meine zwei kleinen Boxen. Und dann hatte ich noch ein Mikrofonstativ und so ein Mikrofon, was man über USB anschließen kann, wo man sich dann nicht selbst noch parallel hören kann, weil man dann so eine Latenz hat, dass man, ja, als würde man in den Bergen sein und irgendwo reinrufen und dann ein paar Sekunden später dann das Echo hören. Fürchterlich, aber das war halt anfangs dann mein kleines Studio und damit war ich erstmal zufrieden. Also das Keyboard, das normalerweise ist das ja so, wenn man jetzt auf dem Klavier eine Taste drückt, dann ist das ja dynamisch, ne? Also je döller man das, sagt man das so, je döller?
Ja, je döller. Ja, ich sag das auch so.
Je döller man die Taste anschlägt, desto lauter wird der Ton, aber das hatte das zum Beispiel nicht mal. Das heißt, ich hatte immer nur ein und dieselbe Lautstärke, ich konnte da gar nicht irgendwie viel gestalten, aber es war halt gut, um Noten in mein Programm, was mir ein Kumpel dann gezeigt hatte, was ich nutzen könnte, da reinzubekommen. So war der Anfang und ich hatte einen Song, den ich auf Klavier improvisiert habe irgendwann mal. Und das war dann das Erste, was ich da eingespielt habe in dieses Programm, womit ich mir das dann selbst beigebracht habe. Und dann ist dann über die ganzen Jahre hinweg, also monatlich hat sich dieses Studio, dann verändert, immer mehr dazugekommen. Also es war dann auch zum Beispiel so, dass ich mir dann einen Studiomonitor leisten konnte und dann 2 Monate später erst den zweiten. Ja. So, dass sich das nach und nach dann wirklich aufgebaut hat. Das hat sich über Jahre hinweg immer wieder dann verändert, weil ich mir das ja nie leisten konnte und mir natürlich auch nicht alles auf einmal beibringen konnte. Aber so immerhin konnte ich dann nach 2 Jahren meine erste CD fertigstellen.
Wow. Voll toll, dass du das wirklich so durchgezogen hast, ne? Und alles selber gemacht hast. Hast du jetzt einen Tisch inzwischen oder bist du noch mit der Schranktür am
ja.
Start?
Ich habe einen schönen weißen Studiotisch.
Gut.
Ich habe auch ganz oft irgendwas vom Sperrmüll mitgenommen. Also der Tisch, der hat auch, glaube ich, 40 Euro nur gekostet im An- und Verkauf. Also überall, wo ich günstig was mitnehmen konnte, habe ich das dann gemacht. Also viel ist auch vom Sperrmüll gewesen tatsächlich. Ich habe immer noch 2 Bretter vom Sperrmüll hier stehen. Habe ich mir da ein Füßchen drunter geschraubt. Da stehen die Studiomonitore drauf und ja, alles nach und nach.
Selbstgebautes Studio, ja geil. Wie ist denn dann dein Musikstil entstanden? Wusstest du von Anfang an, in welche Richtung du gehen willst?
Also ich hatte das ja schon ausprobiert vorher mit der Band und das hat sich dann so innerhalb dieses Gefüges schon entwickelt. Ich war von vornherein so, dass ich elektronisch irgendwas machen wollte, atmosphärisch, elektronisch. aber gleichzeitig auch nicht nur melancholisch, sondern wenn ich auf der Bühne stehe, dann raste ich schon gerne auch mal ein bisschen aus.
Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist ja faszinierend, ja.
Ja, und deswegen muss es dann halt entweder mehr so in die Elektro-Techno-Richtung gehen mal oder so doch sehr poppig, dass ich dann auch mal rumhüpfen kann, aber trotzdem halt immer wieder back to the roots und dann dieses atmosphärisch düstere. Das hatten wir damals auch schon und das wollte ich gerne auch machen und dann auch meinen eigenen Stil noch entwickeln, weil ich bin gerne mal vom Weg abgekommen, aber mit anderen Menschen ist das dann teilweise nicht so einfach, weil sie dann eben die vorgefertigten Strukturen im Kopf haben. Und ich wollte da halt wieder hin zurück. So ist dann zum Beispiel Colored Rain entstanden, der mehrere Parts hat, die sich aufeinander aufbauen. Das ist alles so im Prozess, glaube ich, entstanden. Das ist jetzt auch nichts, ich habe das jetzt fertig in meinem Kopf gehabt, sondern das war dann meistens nur eine Melodie und dann schwebe ich so davon und denke mir dann am Ende so, und dann, oh, jetzt kommen hier Orchester dazu, und Synthesizer und Drums und dann machen wir das richtig groß, so wie Woodkid zum Beispiel, war damals, glaube ich, so mit ein Vorbild.
Ich wollte schon fragen, hast du irgendwie Vorbilder, Inspirationsquellen gehabt bei diesem Prozess, dass du gesagt hast, das will ich auch machen?
Ja, auf jeden Fall mehrere. Also es fing an mit Portishead und Archive. Die sind ja auch schon sehr in die elektronische Richtung. Sind noch so sehr Plastik-Synthesizer von damals, halt aus den 90ern gewesen, wo es die noch in analog gab, wo man dann live die ganzen Rädchen drehen musste und die Kabel umstecken musste und so. Aber das wollte ich dann halt schon gerne weiterentwickeln und bin dann irgendwann bei The XX gelandet. Das war halt sehr atmosphärisch und auch überhaupt nicht so akkordbasierte Musik, sondern es waren halt Melodien, die sich aufeinander aufbauen. Und das wollte ich dann eben auch irgendwann. Dann kamen Florence and the Machine, London Grammar, Daughter, genau, und Sohn. Also wenn zum Beispiel meine Mutter zu Hause Sohn hört, dann kommt mein Dad immer rein und fragt, ob ich das bin, weil das halt fast 1:1 von der Stimme her klingt. Und also das hat mich alles schon sehr geprägt, würde ich sagen. Heutzutage ist dann eher so die elektronische Richtung, die mich inspiriert, so HVOB zum Beispiel.
Wie arbeitest du jetzt? Du hast ja vorhin den Synthesizer erwähnt, den du dir auch irgendwie selber baust. Ich habe ja auch gesehen in Videos von dir, wo du auf der Bühne bist, dass du da einen Teil hast mit sehr vielen Knöpfen und leuchtenden Dingen und einer Klaviatur und so. Also mit was arbeitest du?
Also ich arbeite mit Ableton als Aufnahmeprogramm oder Produktionssoftware. Und dann habe ich halt noch so ein paar Instrumente, wie zum Beispiel hier dieses Roli, was dann blinkt und leuchtet.
Wow. Tada. Das leuchtet ja mega. Ja. So, klar, ist das ein Keyboard? Also es sieht aus wie ein Keyboard, ne? Ein kleines, eine Klaviatur.
Genau, ein Keyboard. Also das ist ja jetzt relativ klein. Oh, Entschuldigung.
Hoppala.
Das ist relativ klein, aber das kann man immer noch erweitern. Das sind hier nochmal so eine Verbindungsteile dran. Also irgendwann soll hier nochmal ein zweites daneben, damit man auch mehr spielen kann bei den Händen. Ja, das ist so eine Art MIDI-Keyboard. Es hat an sich ja keinen Sound, aber das nutze ich dann, um die Noten in mein Programm zu bekommen oder auch für Live-Auftritte. Dann habe ich hier hinten noch dieses Gerät.
Aha, ich versuche das gerade für die Hörenden irgendwie zu beschreiben. Es ist ein großes Viereck mit sehr, sehr vielen Tasten drauf.
64 Tasten sind das insgesamt, die man spielen kann, also die man triggern kann. So Trigger-Pads. Und das ist letzten Endes so ein bisschen die Oberfläche von meinem Musikprogramm. Und das kann ich damit alles steuern. Also das Musikprogramm an sich.
Das heißt, du drückst, also mal ganz runtergebrochen, du drückst einen Knopf und da kommt ein Ton raus, den du da vorher draufgelegt hast auf diesen Knopf.
Ja, also entweder man kann das wie eine Klaviatur benutzen und einzelne Noten der Tonleiter, also was man hier halt gerade eingestellt hat für eine Tonleiter, dann spielen. Und dann kann man aber auch Samples drauflegen. Das wären dann Sounds wie zum Beispiel Hundebellen oder so. Wenn ich das dann drücke, dann spielt das Hundebellen ab. Dann kann ich auch Drums programmieren. Das läuft dann wie so auf diesen ganz alten Drum-Recordern, wo die 16 Tasten, glaube ich, sind ja nebeneinander. Und dann läuft das immer den Viervierteltakt ab. Und dann wähle ich aus, an welcher Stelle zum Beispiel die Kick spielen soll. Dann wähle ich die hier aus und dann layert sich das so übereinander. Man kann es auch als Loopstation nutzen. Kann auch zum Beispiel jetzt Play und Aufnahme drücken oder Effekte reindrehen. Also man kann damit wirklich sehr, sehr viel machen. Das ist live natürlich total Gold wert.
Das heißt, es entsteht der Sound dann auch wirklich live. Es ist wenig, dass da irgendwie Background einfach nur abgespielt wird und du singst dazu, sondern dann entstehen auch die Klänge live, weil du die Knöpfe drückst.
Also ich mache das so, dass ich ein Halbplayback habe, weil alles kann ich leider nicht gleichzeitig spielen. So wie das jetzt zum Beispiel Loop-Künstler machen, die wirklich dann anfangen mit dem ersten Sound und dann kommt immer mehr dazu. Das bin ich jetzt nicht. Ich habe ein Halbplayback, wo dann einzelne Elemente halt rausgenommen sind, jetzt vor allem ja die Stimme. Und dann, wenn ich einen Synthesizer spielen möchte, dann mache ich das da. Oder wenn ich dann zum Beispiel Übergänge mischen möchte, dann drehe ich Effekte rein und spiele dann Gitarre noch drauf oder eben hier mit dem Keyboard, was ich vorher gezeigt habe, das leuchtende Keyboard. Drums kann ich auch noch spielen, da habe ich noch so ein Drumpad, wo man dann mit Drumsticks dann drauf rumtrommelt.
Ja, es ist auf jeden Fall eine geile Show. Also ich kann empfehlen, sich auch einfach mal ein Video von dir anzuschauen, wo du das alles bedienst live, weil es leuchtet alles. Du drückst ständig irgendwelche Knöpfe, dazwischen hüpfst du durch die Gegend und es ist einfach sehr viel los. Es kommt Wahnsinnsenergie rüber. Was mir auch total gefällt, sind deine Outfits, die man so sieht. Ich weiß nicht, ob du die irgendwie selber bastelst oder irgendwo bestellst, keine Ahnung.
Das wäre sehr cool, wenn ich das selber machen könnte. Also in meinem Kopf ist es halt drin und ich brauche dann ab und zu doch mal jemanden, der das dann für mich umsetzt. Und dann war ich irgendwann mal auf so einem Queer Market. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß. Auf jeden Fall haben da queere DesignerInnen ausgestellt, ihre Klamotten, die sie selbst designt haben. Und ich hatte nur 10 Minuten Zeit auf diesem Markt. Und ich bin da quasi einmal durchgerannt. Aber der erste Stand, so den ich richtig wahrgenommen habe, da bin ich hängen geblieben und habe gesagt, boah, was sind das für coole Klamotten? Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und habe den dann angesprochen. Der war, glaube ich, richtig dankbar, dass der mit mir ein bisschen ins Gespräch kommt, weil er mega genervt von der Veranstaltung war. Oh. Die da nebenbei lief und viel zu laut war. Und hat er gesagt, ja, wir reden noch mal in Ruhe und ja, wir machen einen Termin, bla bla bla. Und dann war ich bei ihm zu Hause in seinem Atelier oder wie man das auch nennen möchte und habe ihm von meinem Album erzählt, von meinen Visionen, die ich habe, habe ihm so eine Farbskala gegeben und habe dann, während wir darüber gesprochen haben, dann einen Stoff gesehen, der so holographisch ist und genau in den Farben leuchtet, die ich halt wollte. Und da habe ich gesagt, das musst du unbedingt noch mitverarbeiten. Ja, okay. Kann ich mir sehr gut vorstellen, mache ich. Und ja, dann hat das ein paar Wochen gedauert. Dann rief er mich an und hat gesagt, ja, ich habe dein Outfit fertig. Und so, okay. Ja, und dann war ich da, also es ist in Berlin gewesen, und habe das gesehen und dachte echt, ich brech weg, weil das so cool aussieht.
Ja.
Und ich glaube, für die nächsten Outfits werde ich auf jeden Fall auch wieder zu ihm.
Ja, das ist natürlich Gold wert, wenn man da jemanden hat, der das so gut kann. Ja.
Ja, ja.
Genau, und dann schwenkst du auch manchmal blauen Rauch in einer Hand oder eine Regenbogenflagge. Überhaupt, du hüpfst ja auch sehr viel rum. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass deine Stimme trotzdem so stabil bleibt. Hast du da irgendeine Technik oder kannst du das halt einfach?
Ja, cool, dass du das sagst. Ich habe nämlich meistens nicht so das Gefühl, dass meine Stimme so stabil bleibt, wenn ich so zum Beispiel an Pink denke, die dann da durch die ganze Halle schwebt und nebenbei noch ein paar Saltos macht da.
Naja. Es gibt immer andere Leute, die können es irgendwie nochmal besser oder anders oder keine Ahnung. Mir fiel das schon auf, weil du bist da wirklich gesprungen, hast dich irgendwie um dich selbst gedreht und dabei einen Ton gehalten. Da habe ich schon gedacht, oh, ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ohne dass es macht.
Ja, ja, man braucht, glaube ich, echt eine stabile Körpermitte. Bisschen Bauchmuskeltraining, Rückentraining, auch ganz, ganz wichtig. Und dann üben. Also solche Auftritte zu machen, ohne irgendwie nebenbei Sport zu machen, das ist schon hart. Also ich hatte das einmal, da hatte ich einen Auftritt vor ziemlich vielen Leuten. Das war auch in Berlin. ungefähr 1000 Menschen, ne? Und ich
Wow.
hatte einmal eine halbe Stunde am Anfang, da waren noch nicht so viele da, und dann zweite halbe Stunde. Und ich habe da so Vollgas gegeben, hatte aber zu der Zeit irgendwie gerade Sportpause gehabt. Und ich bin danach von der Bühne gerannt, weil meine Oberschenkel so hart waren. Das war komplett, die waren over. Also. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, also wenn ich sowas wie eine Tour spiele, dann muss man echt im Training stehen, sonst hält man das nicht durch. Gerade auch ich als Flummi.
Flummi, ja.
Ja.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, es sind Alben von dir entstanden, also zwei Stück, eines 2019, dein Debütalbum Skyfire und das zweite Album 2024, Skyphoria. Wieso denn Sky?
Ja, Mensch, und die CD davor, das war noch eine EP, das war quasi mein erster Versuch, eigene Musik zu produzieren, ja, hieß Skypaint. Und ich weiß auch schon, dass das nächste Album dann Skytopia heißen wird und überall ist Sky drin. Ja, das ist irgendwann mit der ersten CD, also Skypaint, entstanden. Da habe ich gemerkt, dass der Himmel mir so ein ganz bestimmtes Gefühl gibt und auch so ein Halt für mich ist, dass ich mich darin verlieren kann und dass ich jedes Mal, wenn ich nach oben gucke, und die Wolken sehen ja immer anders aus, die haben immer andere Farben. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang sehe, ob es gerade total, mal angenommen, man sieht schon, rechts ist noch die Sonne und links kommt das Gewitter und die ganz dunklen Wolken kommen. Es hat mich schon immer fasziniert.
Mhm.
Und dann stand ich einmal im Garten von der damaligen WG, in der ich zu der Zeit gelebt habe, guckte in den Himmel hoch und dachte mir so, boah, das sieht aus wie gemalt. Ah, Skypaint. Ja, cool. So, das war der Anfang von allem. Ja, und dann habe ich einen Song, das war auch so witzig. Eigentlich war mein Album Skyfire fertig und kurz bevor wir das abgeschlossen haben, habe ich noch ein Intro produziert. Das war jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber da habe ich dann so ein Feuersample eingebaut und habe gedacht, cool, der Song heißt Skyfire. Und da habe ich gedacht, alles klar, das Album heißt Skyfire. Und bei Skyphoria war erst Bluephoria da als Wortspiel. Da habe ich gedacht, cool, das kann man ja wieder auf Sky ummünzen, Skyphoria. Das sind dann eher so die pastelligen Töne, die da aber auch natürlich leuchten können in sich, so das helle Gelb und helles Lila, helles Pink, irgendwie so. Skytopia wird dann halt wieder alles ein bisschen dunkler.
Gibt's da schon, kannst du schon was anteasern, wann das kommen wird, Skytopia?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es nächstes Jahr losgeht mit den ersten Singles, aber wann das Album dann letzten Endes da ist, will ich jetzt noch nicht versprechen.
Ja, alles klar, gut. Soll sich ja auch noch lohnen, dir zu folgen.
Ja, auf jeden Fall.
Media und so.
Die Reise geht immer weiter und der Himmel hat viel zu bieten.
Ich würde auch gerne noch ein bisschen über deine Songs sprechen, inhaltlich, weil du ja auch da, du hast ja, glaube ich, am Anfang schon irgendwie gesagt, bei dir ist es recht düstere Themen, die aber dann eben einem irgendwie auch wieder Kraft geben sollen in der Musik, ne? Da sind so Themen dabei wie Einsamkeit oder Klinikaufenthalte, Trennungsschmerz, Trauer, Wut. Warum sind das Themen, die du in Musik verarbeiten möchtest? Oder was möchtest du Menschen mitgeben?
Also erstmal habe ich schon gemerkt, dass ich ab und zu mal keine Worte finde dafür und nicht darüber reden kann. Und bevor ich dann verstumme und das so in mich reinfresse, habe ich halt für mich den Weg gefunden, das über die Musik rauszulassen. Also das war schon als Kind so. Als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, da habe ich richtig gemerkt, okay, mich belastet was und ich habe irgendwie nicht so richtig jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Damals war es noch meine sexuelle Orientierung, worüber ich dann nicht reden konnte, weil ich halt immer Angst vor den Konsequenzen hatte und dass ich halt irgendwie ausgeschlossen werde. Und dann hatte ich das damals so, dass ich mich dann in beste Freundinnen verknallt habe. Und mit denen redet man ja dann auch nicht darüber, weil ich hatte dann Angst, dass ich die dann auch verliere und dass das irgendwie komisch rüberkommt. Und dann war halt immer meine Gitarre und meine Stimme da. Und sobald ich auch nur einen Ton dann gehört habe, floss das immer aus mir raus, singend. Nicht sprechend, sondern singend. Und das war meine Art und Weise oder mein Kanal, wie ich diese Themen dann eben rauslassen konnte, ohne mit jemandem darüber zu sprechen. Und das hat mir enorme Erleichterungen verschafft. Das war so mein Schutzraum irgendwie. Dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es mit Menschen, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade die Themen nicht verstehen, aber auch schon ganz viel macht und dass es denen auch wiederum Kraft gibt, weil in dem Moment war es für mich eine Erleichterung und hat mir wieder Kraft gegeben, weiterzumachen. Und dann auch zu spüren, dass andere Menschen da eben auch so eine ähnliche Kraft rausziehen, das hat mich dann motiviert, dann immer weiter damit zu machen. Also klar, Musik hat ja ganz viele verschiedene Effekte auf Menschen, unter anderem eben, dass man dann berührt ist davon oder dass man fröhlich ist und tanzen möchte und zu merken, was das halt mit Menschen macht, das ist ein total tolles Gefühl, das nicht mehr nur für sich und seine eigene Verarbeitung zu nutzen, sondern auch den anderen Menschen das Gefühl zu geben, ja, es bewegt was in mir, es weckt Emotionen und wenn man jetzt auch sich nochmal auf die Themen dann einlässt, dann zu merken, okay, ich bin jetzt nicht alleine mit diesem Thema, ich habe vielleicht auch mal Probleme gehabt, meine sexuelle Orientierung zuzulassen. Ja, cool, ich finde mich da wieder, dass man da auch andere Menschen auf thematischer Ebene dann erreicht.
Ich fand auch diesen einen Satz, den habe ich mir hier sogar notiert, so schön, der auf deiner Webseite steht, Ihre Konzerte werden zu Safe Spaces, Orten, an denen Musik und Emotionen frei fließen für all jene, die sich irgendwo zwischen Himmel und Erde zugehörig fühlen wollen. Also ja. Das ist wie so eine große Umarmung, ne? Und ein großes, du bist hier willkommen, sei wie du bist, große Vielfalt, Inklusion, ne? Authentisch sein. Das finde ich ganz toll, das in diesem musikalischen Rahmen zu bieten und zu sagen, Konzerte sind eben dann auch dafür da, dass wir uns alle gemeinsam jetzt hier hinstellen, gemeinsam was erleben und alle sind willkommen.
Genau, dieses Gefühl will ich halt auch gerne vermitteln, ne? Also so, wie ich mich dann zwischenzeitlich gefühlt habe, so als nicht zugehörig und als jemand, der nicht über diese Themen reden kann, darf, das möchte ich halt anderen Menschen nehmen, dieses Gefühl. Und ich möchte gerne jeden Menschen willkommen heißen in der Mitte meiner Sphäre. Also auf meinen Konzerten ist jeder Mensch willkommen. Ich freue mich wirklich über die ganze Altersspanne. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auf meinen Konzerten auch 10, 11, 12-jährige Kinder haben, die total stolz sind, dass ihre Lehrerin da auf der Bühne stehen wird.
Ah ja.
Und dann habe ich jetzt auch in den letzten Tagen ab und zu mal mit einem Hardcore-Konzertgänger geschrieben, der meinte, er wird wahrscheinlich auffallen, weil er der Älteste ist. Und dann denke ich mir so, ja, ist doch mega cool, dass Musik teilweise auch kein Alter kennt.
Ja.
Dann habe ich auch einen, der mir jetzt schon eine ganze Weile folgt, der sitzt im Rollstuhl und ich habe echt versucht, das mit ihm zusammen möglich zu machen, dass er auf mein Konzert kommt. Das war letztes Jahr. Wir haben es leider am Ende nicht geschafft, aber es wäre so... Mensch. So schön gewesen. Also muss ich irgendwann mal in seiner Nähe auftreten, damit er dann auch, damit der Weg dann nicht so weit ist, damit er wirklich mal dran teilnehmen kann. Und es ist auch, es gibt mir so viel zu sehen, dass dieser Mensch dann tagsüber meine Musik hört und sagt, das beruhigt ihn und er hat dadurch weniger körperliche Schmerzen oder irgendwie sowas. Wow. Das holt ihn total ab. Das ist so schön.
Und ich, was für ein Feedback, ja.
Ja. Ja. Und ich finde es halt auch nicht schön, wenn dann über Menschen geurteilt wird, ohne das auch einmal so erlebt zu haben, was es mit jemandem machen kann, ne, so eine Musik zu hören. So, warum sollte ich jetzt schlecht über die Vielfalt der Menschen denken, nur weil sie jetzt irgendwie anders sind als ich? Das ist für mich totaler Käse. Dafür Punkt. Soll meine Musik auch sein, ne? Um alle Menschen miteinander zu vereinen und ihnen das Gefühl zu geben, sie sind nicht anders. Sie sind natürlich ein anderer Mensch als ich, aber deswegen ja nicht weniger wert. Wir sind alle wertvoll und deswegen darf jeder zu meinem Konzert kommen, wenn er diese Werte natürlich auch vertritt. Ne?
Voll schön, ja. Also bei dem, was in der Welt gerade passiert, ist es so wichtig, dass es solche Orte gibt, die du da erschaffst. Und danke, super, schön. Ja. Du nimmst ja auch während der Konzerte ganz viel Kontakt zum Publikum auf. Ne? Du springst ja auch manchmal im Publikum rum und singst da dann weiter und so. Also die Nähe hast du, da hast du kein Problem mit.
Nein, also ich fühle mich dann manchmal schon ein bisschen abgekapselt da oben auf der Bühne. Ich bin lieber bei den Menschen. Also bin ich ehrlich, es ist ganz schön, auf der Bühne zu stehen, aber ich bin halt schon so ein nahbarer Mensch. Und das bedeutet dann für mich auch, dass ich in das Publikum reingehe und ihnen zeige, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie die Kunstfigur, die da oben auf der Bühne steht und unantastbar ist, sondern ich will den Menschen zeigen, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin, der seine Problemchen hat, ja, dem man auf diese Art und Weise dann auch nah sein kann, jetzt emotional, sag ich mal.
Was ist denn die Anti-Smalltalk-Mission, auf der du dich da so befindest?
Also erstmal, ich mag Smalltalk nicht. Also so wie wir zum Beispiel gerade reden, ist das total toll. Das ist halt direkt.
Aber das
so
kann man ja auch, da braucht es ja auch einen Rahmen, oder? Also ich meine, wir waren jetzt beide darauf vorbereitet, dass wir uns über solche Themen hier unterhalten. Jetzt, wenn ich dich auf der Straße treffe, weiß ich nicht, ob ich sag zu dir, und? Na, was mal in der Klinik? Also es ist so,
Aber wenn es zum Beispiel ein Mensch schafft, innerhalb von 2 Minuten Gespräch, sag ich mal, das irgendwie aus mir rauszubekommen, dann weiß ich immer schon, okay, diesen Menschen unterhalte ich mich gerne. Aber wenn es jetzt nur um so oberflächliche Themen geht, so, oh ja, Arbeit war scheiße und ja, wie geht's dir eigentlich, wie wird das Wetter morgen? Natürlich kann man jetzt nicht jedes Gespräch so, jetzt aber mal Deep Dive führen, das ist ja ganz klar. Mal angenommen, wir sitzen jetzt irgendwie an einem großen Tisch und die Menschen unterhalten sich. Wahrscheinlich auch über wichtige Themen, aber ich merke halt, das kratzt die ganze Zeit nur an der Oberfläche und es geht wenig um Emotionen. Dann schalte ich ab. Das kann ich irgendwie nicht, das habe ich nicht gelernt. Da werde ich ganz schnell müde, unruhig, muss aufstehen, raus aus der Gruppe, weil mir das Energie zieht. Mal angenommen, ich habe mich dann aus der Gruppe gezogen und dann sitzt irgendjemand anderes da noch, so ein bisschen introvertierterer Typ, Mensch, und unterhält sich dann mit mir über, oh ja, letztens, da ging es mir nicht so gut, weil das und das ist passiert, dann bin ich sofort an. Das ist, es geht bei mir gar nicht anders. Ich unterhalte mich super gerne, auch lange über Themen, die tiefer gehen.
Also was ich nicht mag, ist, wenn ein Gespräch einseitig ist, also wenn dann ich merke, dass die andere Person mir nicht wirklich zuhört, sondern nur darauf wartet, dass sie endlich selber wieder reden kann. Und da fange ich dann an zuzumachen, weil ich denke, es ist ja eigentlich relativ egal, was ich dir gerade sage. Ich könnte dir jetzt von meinem tiefsten Inneren erzählen und es würde einfach über dich drüber wurschteln, weil du willst ja eh nur von dir erzählen, ne? Du wartest ja nur drauf. Das mag ich oft an, das ist auch so eine Smalltalk-Sache, finde ich, dass man ja eigentlich nur den Smalltalk führt, um irgendwie in Plappermodus zu bleiben, so, damit es nicht so still wird.
Ja, genau, die Schmerzen, die Stille dann auslösen, irgendwie zu überbrücken.
Aber sich nicht wirklich halt fürs Gegenüber interessiert, so, deswegen, das kann ich nachvollziehen, was du beschreibst,
Das versuche ich halt in meiner Musik auch zu machen, dass das halt in Themen tief einsteigt und nicht nur an der Oberfläche langkratzt. Oh baby, I want you like nothing else, forever and ever until the world goes
I
under.
Miss you so much. Schön.
Nein, dann geht's halt eben um Bindungsangst und was es mit einem Menschen macht und irgendwie zum Beispiel das Gefühl, nicht dazuzugehören und sich nicht so richtig aufgefangen zu fühlen im Systemstaat oder halt irgendwie sowas, dass es tief geht. Dass irgendwie eine Message auch transportiert wird und nicht, ah, baby, I love you. Das, ja, toll, das ist jetzt ein Liebeslied, das kann da auch gerne existieren. Da habe ich auch gar nichts dagegen, aber das bin halt nicht ich.
Ja.
Solche Songs schreibe ich nicht.
Du hast vorhin erwähnt, du bist Lehrerin?
Ja.
Das heißt, du bist nicht hauptberuflich Musikerin?
Also ich mache beides zur Hälfte. Ich bin ungefähr 50% als Lehrerin angestellt und die anderen 50% bin ich Musikerin.
Wie viele Konzerte gibst du denn so im Jahr? Kann man da einen Durchschnitt angeben?
Der Durchschnitt ist auf jeden Fall ein bisschen nach unten geschnellt. Also ich hatte mal so ungefähr 25 Konzerte in einem Jahr. Und jetzt sind's vielleicht so 3, 4, 5. Das ist nicht so viel, aber.
Woran liegt's?
Das kam durch Corona. Und danach habe ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe den Faden nicht mehr aufgenommen bekommen. Ich weiß gerade nicht, wie man das ausdrückt, aber irgendwie war dann so ein bisschen die Luft raus, auch bei demjenigen, der mir mitgeholfen hat, die Konzerte zu organisieren. Und als wir ein Autokino-Konzert geplant hatten, was dann von Amts wegen aus abgesagt wurde, war die Motivation im Minusbereich bei uns beiden. Aber bei ihm, glaube ich, noch ein Stückchen mehr, weil meine Musik existiert ja trotzdem weiter und dadurch habe ich auch immer wieder die Motivation. Aber bei ihm war das Feuer irgendwie aus und ich alleine habe hier durch Kontakte natürlich auch das ein oder andere Konzert organisiert, aber ohne ihn hat es dann irgendwie nicht mehr funktioniert.
Ja, ist nicht das erste Mal, dass ich mich mit jemandem unterhalte, wo irgendwie Corona irgendeine Art von Knick verursacht hat oder irgendeine Veränderung, die nicht nur positiv ist. Also klar, man hat oft auch die Zeit genutzt. Es sind viele tolle Corona-Projekte auch entstanden, aber vieles ist kaputt gegangen oder ist nicht mehr so, wie es mal war und ist immer noch so. Für viele ist ja Corona schon längst Schnee von gestern. Wir haben jetzt viele andere Probleme, die aktueller sind. Aber die Kunst und Kultur hat da halt wirklich sowas von Schaden genommen.
Absolut. Das merke ich. Also es ist auf allen Ebenen irgendwie dann eingebrochen. Natürlich hat man dann auch nicht mehr so viel Content gehabt, außer das, was man halt zu Hause machte. Mein Mikrofon ist kaputt gegangen, dann habe ich mir irgendwann ein neues leisten können, habe gesagt, okay, das neue Mikrofon nutze ich jetzt. Wünscht euch doch mal Songs, die ich irgendwie covern kann. Und dann hatte ich auf einmal eine Liste mit fast 80 Liedern, die sich gewünscht wurden. Ich wusste gar nicht, wie ich das alles umsetzen soll. Da ging es dann mal kurz wieder nach oben, dann ging es wieder nach unten auf Social Media und hatte dann wieder keinen Content mehr. Und dann, ja, war da insgesamt halt ein totaler Bruch drin. Und dann hatte ich Probleme, überhaupt irgendwie weiterzumachen. Und ich will so gerne auf die Bühne, weil das ist ja letzten Endes, wozu ich das auch mache. Klar, Verarbeitung ist das eine, das brauche ich für mich, aber damit die Musik auch irgendwie noch darüber hinaus einen Sinn erfüllt, brauche ich halt die Konzerte und das versuche ich jetzt gerade wieder aufzubauen.
Lass uns doch gerne mal über Konzerte sprechen, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hast du noch zwei große Konzerte vor dir, aber wenn diese Folge online ist, dann ist noch eines vor dir, nämlich der 7. November in Rostock. Magst du über den mal ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Also ich werde am 7. November im Helga Stadtpalast auftreten. Das ist schon ziemlich lange ein Traum von mir, da aufzutreten, weil ich da selbst auch sehr gerne tanzen gehe zu Elektromusik. Und ich diesen Raum da, also das ist der perfekte Safe Space dann einfach, weil der gemütlich und relativ klein ist und kuschelig. Das ist für mich dann auch mein erster Clubauftritt. Also ich hatte ja schon einige Konzerte hier in Rostock, aber so eine, ich nenne es jetzt mal Headliner-Show im Club, hatte ich halt noch nicht. Und das ist für mich dadurch auch was ganz Besonderes. Ich möchte da nochmal mein Album vorstellen und ich will natürlich auch ein, zwei ganz neue Songs spielen, die dann ab nächsten Jahr rauskommen sollen und will mit den Menschen tanzen, mit Schülis und mit älteren Menschen und alles, was alle, die dazwischen
alles
liegen.
Alles dazwischen,
halt.
Genau. Ja. Sehr schön.
Bisschen Content muss ich auch noch machen.
Ja, das machst ist halt du auch immer alles selbst, also Social Media und Webseite und so, ist das
ach so,
alles
ja.
du?
Mhm.
Ach so, ja, okay.
Das mache ich.
Wahnsinn, ey. Dein Tag ist auch ganz schön lang, oder? Also
ja, also das ist halt so, erstmal als Lehrerin hat man ja irgendwie nie so richtig frei. Also jetzt sind gerade Herbstferien. Und ich muss aber noch Sachen vorbereiten dann oder noch Dokumente ausfüllen, was ich jetzt während der Schulzeit nicht mehr geschafft habe. Oder Tests kontrollieren, Noten eintragen und alles sowas.
Das ist halt ein Job, ne?
Immer ja. Busy für den Kopf. So nach dem Motto, ja, Lehrkräfte haben ja immer Ferien und immer frei. Nein, stimmt nicht.
Höre ich dein Vorurteil?
Ja. Also das kommt nicht von mir. Ich habe das von Anfang an gesagt, dass das nicht stimmt. Aber gut. Ja, aber ich meine, ohne die Ferien hätte ich auch nicht die Möglichkeit, dann immer mal wieder ein bisschen mehr Vollgas in der Musik zu geben. Aber dadurch, dass ich die Musik eben noch habe, habe ich wirklich gefühlt gar keinen frei. Ich muss mir die Tage wirklich mal rausnehmen, wo ich sage, okay, heute mache ich gar nichts. Weder für die Musik noch für die Schule. Das sind leider sehr wenige Tage im Jahr. Aber
was machst
auf jeden
du
dann?
Gehst du irgendwie raus ans Meer oder verkriechst du dich auf dem Sofa oder so?
Gestern bin ich dann schön durch den Wald spaziert und ans Meer was Leckeres gegessen.
Das klingt gut.
Ja.
Ich glaube, du bist meine erste Gästin aus Rostock, weil ich bin ja sehr im Süden. Ich bin im Süden von Rheinland-Pfalz in einer kleinen Stadt. Mhm. Und ich glaube, so nördlich war bisher noch niemand, der hier im Podcast war. Wie ist denn Rostock so von der Musik- oder Kulturszene her? Kann man da gut auftreten und sich was aufbauen?
Also bei mir war es am Anfang schon echt viel. Also die 25 Auftritte, die ich da pro Jahr hatte, das war ja fast alles in Rostock. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber es ist okay. Also es ist auf jeden Fall mehr Kulturszene als in anderen Städten in MV, das definitiv. Aber es ist halt grundsätzlich so, wer wirklich was reisen möchte, der sollte schon die Fühler nach Berlin oder Hamburg ausstrecken.
Ah ja.
Und dadurch habe ich ja jetzt auch den Kontakt nach Hamburg vor allem und zu Berlin. Also auch zwischendurch war der schon intensiver. Und aus Rostock raus ist dann doch eher Provinz gegenüber diesen beiden Städten.
Mhm. Ich setze auf jeden Fall deine Links in die Shownotes dieser Podcast-Folge, denn wer wie ich nicht einfach mal eben nach Rostock kann, der kann zumindest sich auch Musikvideos von dir anschauen oder eben Live-Auftritte auf YouTube. Auf Instagram bist du sehr vertreten und du hast eine Webseite. Da findet man auch die Konzerttermine. Dann stelle ich jetzt meine letzte Frage, die stelle ich immer am Schluss dieser Gespräche und die ist, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass das mit dem dritten Album klappt, dass ich meine Themen noch weiter verbreiten kann, die ich so anspreche in meiner Musik. Und ich wünsche mir ganz viele Auftritte nächstes Jahr und dass vor allem die politische Lage es auch zulässt, dass diese Safe Spaces bestehen bleiben und dass Menschen ohne enorme Angst auf die Straße können. Ich habe nämlich zum Beispiel auch gerade einen Post von dem CSD in Berlin gesehen, wo sie gesagt haben, dass sich vieles verändern wird, so auch der CSD Rostock, unter anderem wegen des Rechtsrucks. Und das macht mir natürlich wahnsinnige Angst, aber ich wäre jetzt nie ein Typ Mensch, der sich davon enorm beeinflussen lässt und trotzdem noch auf die ganzen Veranstaltungen geht. Ich möchte, dass sie uns erhalten bleiben. Und dass Menschen ohne Angst vor diesem Rechtsruck dann auf die Straße gehen können.
Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank, Lia Blue. Ganz tolles Gespräch. Toll, wie ehrlich du auch hier warst. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir auch rundum alles Gute.
Dankeschön, Leni. Das wünsche ich dir auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass wir der Anti-Smalltalk-Mission nachgekommen sind.
Ja, absolut. Ja. Dankeschön.
Das war Backstage Folge 195. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne könnt ihr mir Feedback hinterlassen. Das geht zum Beispiel auf Mastodon, auf dem Blog und bei Instagram. Auch per Mail könnt ihr mich kontaktieren, auch wenn ihr selbst mal im Backstage Podcast zu Gast sein möchtet. Backstagepodcast@gmx.de steht auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich aber auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Ich wünsche euch eine schöne, bunte Zeit. Passt auf euch auf und tut euch was Gutes. Bis bald. Tschüss!